SRF 1.
Das Regionaljournal Bern-Fribourg, Wallis. Das richtet der Fokus heute auf einen 300 Meter langen Betonkoloss im Bremgartenwald. Die neue Energiezentrale Forsthaus, die mit einer 4 für die Bevölkerung symbolisch ist, eröffnet wurde. Wir fragen Besucher, wie er denn wirkt, der gigantische Bau. Und wir fragen die beiden Architekten, warum er so wirkt. Das Wetter morgen bringt Wolken, ein paar Tropfen Regen und auch ein bisschen Sonne. Am Mikrofon ist Matthias Heimo. Zuerst zwei Nachrichten. Die Berner Museumsnacht war auch heuer ein Publikumsmagnet. Laut den Organisatoren haben gestern bis spät in die Nacht über 100'000 Leute die 38 Kulturinstitutionen besucht. Besonders beliebt waren das Naturhistorische Museum und das Alpine Museum und auch das Hotel Bellevue Palace. Im Schweizer Eishockey geht es heute Abend weiter mit Spiel 3 von der Halbfinalserie Fribourg-Gotteron gegen ZSC Lions und SC Bern gegen EV Zug. Beide Spiele finden vor vollen Rängen statt, sowohl die Patinoire Saint-Léonard zu Fribourg wie auch die PostFinance Arena zu Bern sind ausverkauft. Die Abendkassen bleiben also zu. Viel Volk hat es heute Nachmittag auch zu Bern im Forsthaus gehabt, beim Eröffnungsfest vor neuen Energiezentralen am Stadtrand von Bern. Etwa eine halbe Milliarde Franken hat sie gekostet, die Energiezentrale. Es ist die erste Abfallverbrennungsanlage der Schweiz, wo auch noch ein Holzheizkraftwerk ist und ein Gas- und Dampfkombikraftwerk. Vor allem aber ist es ein Bau, der auffällt, der 300 Meter lang und bis zu 70 Meter hoch Betonklotz im Bremgartenwald zwischen der Autobahn und dem Bahngleis. Menge, die heute am Eröffnungstag ist, vorbeischauen, hat fein ein wenig gestaunet.
Massig, es ist riesig. Wir haben uns gefragt, ob es eines der grössten Gebäude zu Bern ist. Eindrücklich.
Sehr, sehr eindrücklich, sehr groß. Und es ist wirklich spannend, was man aus dem Abfall doch alles mit der Anlage machen kann.
Ja, also wirklich immens, muss ich sagen. Also die Grösse, das Beton vor allem, die riesen Hallen.
Das ist ein schönes Gebäude. Attraktiv gemacht, sage ich jetzt mal so. Ein bisschen Farbe im Spiel, auf alle Fälle. Ich glaube, es kommt gut hier.
Es ist wirklich riesengross. Ein riesen Koloss mit im Wald drin.
Immens eindrücklich und ein schönes Gebäude. Die beiden Architekten der Energiezentrale, der Thomas Pulver und der Marco Graber, hören das natürlich gerne. Ich habe vor der Sendung bei der Energiezentrale mit ihnen reden und der Thomas Pulver als erstes gefragt, warum der Koloss im Wald so massig daherkommt.
Ja, wichtig ist vielleicht mal zu verstehen, warum der überhaupt so lang ist und schmal. Für uns ist es ein entscheidender Aspekt gewesen, dass wir dieser Komplexität, die so eine Anlage in sich hat, eine Art eine Form geben können. Und wir haben die verstanden als eine Art Abbild vom inneren Prozess, also Abladehallen, Bunker, Verbrennen, Energieproduktion etc. Und das hintereinander schalten, das lineare Prinzip, hat uns dann dazu geführt, dass das ganze Gebäude sehr schlank und lang wird. Und dadurch hat so sehr gut da in den schmalen Waldstreifen gepasst zwischen Motorstrasse und Autobahn.
Auf eurer Homepage, Marco Graber, macht ihr den Vergleich mit einem Containerschiff im Hafen. So steht die Anlage hier in diesem Wald. Passt der Vergleich?
Ja, der Vergleich passt insofern, als das eine Aufgabe war, wo ja nicht viele Beispiele oder Referenzen bestehen. Wir mussten uns fragen, wie gehen wir mit dieser Aufgabe um? Was für eine Form geben wir dieser Anlage durch das lineare Schalten? Hat es dazu geführt, dass die Anlage eine Länge hat bekommen, die verwandt ist mit einem Frachter, mit einem langen Schiff. Es gibt auch funktionale, betriebliche Anforderungen, wie zum Beispiel, dass die Kommandozentrale sowohl den Blick ganz vorne an den Eingang muss haben, also einen Überblick haben zum Eingang, um zu sehen, wie viele Autos kommen da rein, gleichzeitig aber auch einen Blick in den Bunker rein. Und das waren so Anforderungen, die der Vergleich zu einem Frachtschiff, wo von der Kommandobrücke ähnliche Anforderungen müssen erfüllt sein, durchaus standgehalten hat. Und es war schon ein Grund oder ein Wunsch von uns, dieser Anlage ein Gesicht zu geben. Wenn man heute bestehende KVAs anschaut, dann sind das häufig ganz unübersichtliche Konglomerate, die über Jahre gewachsen sind, die nicht in dem Sinne ein Gesicht haben. Und das war für uns nachher auch eine Hilfe gewesen, dieser Anlage mit dem Bild vom Frachtschiff eine Art eine Prägung zu geben, eine Identität zu geben, die man den Leuten auch vermitteln kann und die sich in diesem ganzen Planungsprozess durchaus auch bewährt hat. Das ist natürlich eine Aufgabe, wie man es als Architekt nicht häufig wird dürfen machen in einer Karriere. Ich denke aber, auch wenn es immer wieder ganz andere Aufgaben sind, die wir dürfen bearbeiten, dann gibt es schon Eigenheiten, die bei allen Projekten nachher eine Art der Handschrift vermuten oder erscheinen. Das hat häufig damit zu tun, wie ein Gebäude so plastisch-kultural in Erscheinung tritt, wie es proportioniert ist, wie es trotz seiner Grösse und eine Eleganz und eine Leichtigkeit gleichzeitig haben soll. Das sind alles Themen, die bei uns oder die uns immer wieder beschäftigen in unserem Projekt, gleich was es ist.
Thomas Pulver, für einen Aussenstehend ist der Klotz, der Betonklotz, die Energiezentrale massiv. Die schreiben aber gleich, ist er flexibel, also eine Art fast wie modulierbar. Wie geht das?
Ja, vielleicht mal zum Beton. Warum eigentlich? Beton ist sehr geeignet, weil wir im Grundwasser innen bauen und der Bunker muss absolut dicht sein. Also man kann den Beton vorspannen und hat dadurch eine dichte Wanne. Die Schweiz ist ein Betonland. Wir haben Berge, wir haben Kies, Zement und haben hier auch eine Tradition. Und uns hat es gepasst, dort etwas zu gestalten damit. Jetzt aber haben wir den Beton versucht, schlau zu brauchen. Wir haben ihn einerseits in einen Sichtbetonsockel quasi gegossen, der sich am Schluss aufwirft und einen grossen Bunker gibt, wo man die Markanz geben kann. Und obendrauf aufgebaut ist dann aus vorfabrizierten Betonelementen das modulartige System, wo man jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt seitlich auftun kann oder wo man das Dach auftun kann, wo man sogar einzelne Stützen wegnehmen und die Platten wegschrauben und so seitlich zu diesen verfahrenstechnischen Anlagen dazukommt und grössere Maschinenteile kann ein- und ausbauen. Uns hat es gefallen, so eine Art mit dieser robusten, aber doch schlanken Hülle die sensible Technik zu schützen und auch dort war der Beton das ideale Material gewesen.
Marco Graber hat vorher gesagt, es ist ein Auftrag, den man als Architekt vielleicht nur einmal im Leben bekommt. Hat er hier ein bisschen auch Pionierleistung geleistet, vielleicht für Architekten, die später auch solche Bauwerke machen müssen?
Gerade dadurch, dass die Vorgeschichte entschieden hat, dass man einen Architekturwettbewerb machen muss, dass das Signalwirkung haben könnte. Wir haben die Feststellung gemacht, dass sehr viele Infrastrukturbauten in der Schweiz einfach so entstehen, auch so ein bisschen nebendurch entstehen und dass aber gerade so die wichtigen, grossen Anlagen doch auch so Zeichen sind, Landschaft, also eine Bedeutung haben, auch in der Wahrnehmung, auch im Verständnis und dass man darum dort ganz richtig macht, wenn man denen auch die gestalterische Sorgfalt gibt. Und wir sind ja nicht nur Gestalter, sondern wir haben ja Technik quasi versucht zu verstehen mit dem Bauingenieur und dem Verfahrenstechniker, der natürlich ein ganz wichtiger Part war. Und in diesem Ping-Pong hat der Bau entstehen können. Und auf dieser Ebene, glaube ich, könnte er eine Signalwirkung haben für spätere also Infrastrukturbauten der Schweiz.
Der Thomas Pulver und Marco Graber waren das, die beiden Architekten der neuen Energiezentrale im Forsthaus in Bern. Bilder davon findet ihr auf srf.ch. In der Stadt Fribourg wird die Tage wieder mal kräftig über Zweisprachigkeit diskutiert. Grund ist das neue Logo der Stadt, das nur Französisch ist. Unverständlich, findet Josef Wauchet. Er ist 15 Jahre lang Präsident der Deutsch-Fribourgischen Arbeitsgemeinschaft gewesen. Ein Verein, der sich für eben die Zweisprachigkeit stark macht.
Wenn man sieht, dass Zweisprachigkeit für die Stadt ein Vorteil ist, sie wird attraktiver durch das, dann müsste man es ja machen. Und nicht sich hinter einer Ideologie verschanzt, hinter einer frankophonen Ideologie, die heute veraltet ist.
Der Josef Wauchet ist morgen unser Sonntagsgast. Das Gespräch über Zweisprachigkeit, aber auch über das Seislerdeutsche und über die nicht so guten alten Zeiten, das gehört ihr morgen am Abend um 17:30 hier auf SRF 1. Fällt noch der Wetterbericht, dann hat Jörg Zock von SRF Meteo.
Morgen am Sonntag hat es vom Mattertal über Saastal und Simplongebiet bis ins Goms viel Wolken und besonders in den Bergen schneit so ab und zu. In den übrigen Regionen gibt es morgen noch ab und zu mal ein paar Tropfen oder Flocken. Die Wolken locken durch den Tag wo immer wieder mal auf und es langt für ein paar kurze sonnige Abschnitte. Temperaturen liegen am frühen Morgen zwischen 1 und 5 Grad. Morgen am Nachmittag gibt es dann im Mittelland mit einer zügigen Bise maximal 8 Grad. Dort, wo die Bise nicht geht, zum Beispiel am Thuner und Brienzersee und im Rhonetal, wird es eine Spur milder mit 10 bis 12 Grad. Am Montag geht es mit vielen Wolken und ab und zu Regen weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 10 Grad.
Das ist es das Regionaljournal am Samstag. Weitere Nachrichten aus der Region Bern, Fribourg und Wallis findet ihr auf dem Internet unter srf.ch und ihr könnt uns auf Twitter folgen. Verantwortlich war für die Sendung und am Mikrofon der Matthias Heimo.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.